Ein Coronavirus bringt nicht so schnell aus der Fassung. Kein Impfstoff und erst recht kein Gesundheitsminister. Wann immer man die kleinen Schurken stellen will, sind sie längst über alle Berge in der nächsten Subvariante. Und eine solche ist in Deutschland wieder auf dem Vormarsch. BA5 genannt und könnte uns Sommer und Herbst versauen. Steigende Corona-Zahlen, zurück zu den Maßnahmen, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Linda Teudeberg ist bei uns, Mitglied im FDP-Bundesvorstand und Mitglied im Bundestag und dort im Innenausschuss aktiv. Matthias Mires ist hier stellvertretender gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und folglich Mitglied des Gesundheitsausschusses im Bundestag.
Guten Abend.
Anna Schneider ist Chefreporterin Freiheit der Weltgruppe und Professor Timo Ulrichs, Epidemiologe und Infektiologe an der Akon-Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Herr Ulrichs, wie besorgniserregend ist die Situation im Moment eigentlich? Man spricht von einer Sommerwelle, die Inzidenzen steigen, die sich dann möglicherweise auch noch auf die Herbst- und Winterwelle draufsetzt.
Ja, beziehungsweise die Grundlage bildet dann dafür, dass eine weitere Welle im Herbst zu erwarten ist und die dann auch noch mit höheren Zahlen weitergehen wird. Das hatten wir bisher noch nicht. Allerdings hatten wir früher in den beiden Saisons davor ja auch Virusvarianten, die etwas mehr klinische, also schärfere klinische Verläufe gemacht haben oder auch eine höhere Todesrate hatten. Aber trotzdem sollte man das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also wenn Sie so fragen, ja, das ist ernst zu nehmen und wir sollten uns auch entsprechend und rechtzeitig vorbereiten.
Frau Teudeberg, wenn man die Corona-Politik der Bundesregierung ansieht, wie voreilig oder wie vorausschauend ist sie eigentlich?
Sie ist vorausschauend. Ich greife gerne mal Ihre Anmoderation auf, dass ein Virus nichts aus der Fassung bringe. Ich finde, auch uns sollte nichts so sehr aus der Fassung bringen, dass wir nicht mehr unsere Verfassung wahren, sondern wir wollen, und das tun wir, uns besonnen und evidenzbasiert auf diesen Herbst vorbereiten. Das tun wir. Dafür nehmen wir die Erkenntnisse ernst, die uns der Expertenrat mitgeben wird. Und dann gibt es auch zwei Sitzungswochen, in denen ein ganz geordnetes Gesetzgebungsverfahren stattfinden kann im September. Und das werden wir tun, das Notwendige tun, aber eben auch genau darauf achten, welche Maßnahmen sind sinnvoll und nicht auf Vorrat.
Auf dieses geordnete Verfahren, da sind wir ganz gespannt. Herr Mives, der Gesundheitsminister, Ihr Parteifreund Karl Lauterbach, sagt, bis auf Nuancen sei sich die Ampel über die zu treffenden Corona-Maßnahmen einig. Das sagt ja Frau Teudeberg jetzt auch. Kritiker dieser Politik der Regierung sprechen von einer Art Sommerschlaf, aus dem es dann im Herbst ein böses Erwachen gibt. Lernen wir eigentlich aus der Vergangenheit?
Natürlich lernen wir. Und ich kann nur bestätigen, was meine Kollegin Frau Teuteberg schon gesagt hat. Wir haben einen Plan und wir haben einen professionellen Arbeitsmodus. Und das bedeutet, dass wir uns faktenbasiert dem Herbst und auch jetzt natürlich dem Sommer schon nähern. Und deshalb hat unser Gesundheitsminister Lauterbach einen 7-Punkte-Plan aufgestellt, zu dem wir Einigkeit in der Ampel haben. Und wir werden uns die nächsten Wochen anschauen, was wir ergänzen, wie wir das Infektionsschutzgesetz weiterentwickeln. Und auch da kann ich nur auf meine Kollegin verweisen. Wir schauen uns das Gutachten des Expertenbeirates an, was es schon gibt, mit klaren Empfehlungen zu verschiedenen Szenarien. Und wir werden es ergänzen, um die Erkenntnisse, die wir vom Sachverständigenrat in der kommenden Woche bekommen. Dazu wird es noch mal ein Fazit geben, wie die bisherigen Maßnahmen sich ausgewirkt haben. Und diese Faktenbasis werden wir nutzen, um unsere Strategie für den Herbst weiterzuentwickeln.
Darauf komme ich gleich noch mal zu sprechen. Frau Schneider, wird uns der Freiheitssommer noch leid tun, wenn wir im Herbst wieder maskiert in unseren Bau zurückkriechen müssen wegen hoher Infektionszahlen?
Ja, zunächst mal möchte ich mir kurz sagen, wie fantastisch ich das finde, dass die Ampel hier so schön einig ist. Ich kriege das ja von außen zumindest ganz anders mit.
Mal sehen, ob die Sendung immer so bleibt.
Ja, das auch. Aber wenn man sich so anschaut, was da jetzt passiert, also wenn alles so wäre, wie Sie es beide sagen, dann wäre es ja schön. Also es ist jetzt abwarten, was nächste Woche passiert. Wir folgen dann den Expertenempfehlungen und vor allem auch, was die Evolution ergibt und schauen dann, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Aber was ja jetzt gerade passiert, ist schon was ganz anderes. Also wir führen ja eigentlich dieselbe Diskussion, wie sie vor 2 Jahren geführt haben, nur halt jetzt schon irgendwie im Sommer. Der Angstmodus wird wieder lauter. Herr Lauterbach hat ja Panik auch als zweiten Vornamen. Also ich kriege schon ein bisschen Bauchweh, wenn ich jetzt so vor allem diese 4 Bundesländer sehe, die jetzt vorpreschen, wenn Herr Kretschmann allen Ernstes sagt, er will alles können, auch Ausgang sperren. Also ich weiß nicht, ob er sie noch spürt, um ehrlich zu sein. Also in diesem Sinne hoffe ich doch sehr, dass da ein bisschen was von der Freiheit überbleibt und dass die Ampel so arbeitet und nicht so, wie es gerade präsentiert wird.
Jetzt hatte ich aber gefragt, wird uns dieser Freiheitssommer noch leid tun, wenn wir uns dann maskiert wieder in den Bau zurückkriegen?
Wie kann einem ein Freiheitssommer leid tun? Nein, das glaube ich wirklich nicht. Also jetzt im Moment glaube ich, und ich bin kein Virologe, aber kann und muss man nicht mehr machen, außer Vorsorge dafür zu treffen, dass uns das im Herbst, wenn eine gröbere Welle kommt oder eine Variante, die schlimmer ist als jetzt die letzte Omikron-Variante. Aber da geht es ja nicht in erster Linie um Masken oder so, das ist ja eine Scheindebatte. Da geht es ja darum, dass die vulnerablen Gruppen geschützt werden, dass das Pflegepersonal da ist, was man braucht und dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Und das ist alles nicht, was jetzt vor allem eben diese vier Bundesländer inklusive Herrn Kretschmann fordern.
Gut, auf die Masken kommen wir auch noch gleich zurück. Herr Ulrichs, die Inzidenzien, also das, was pro Woche pro 100.000 Einwohnern an Fällen auftritt und die sogenannten die Neuinfektionen jeden Tag, die schnellen in die Höhe, knapp jetzt unter 500, glaube ich. Verantwortlich ist ja diese sogenannte Subvariante BA5, die ist durchaus ansteckend, kann auch einen gefährlicheren Verlauf als die anderen Varianten davor haben. Sind die Menschen zu sorglos geworden, nachdem die meisten Corona-Schutzmaßnahmen jetzt Anfang Mai aufgehoben worden sind?
Na, diese Lockerungen hatten ja durchaus schon einen Sinn, weil man nachlassen konnte mit diesen ganzen Maßnahmen angesichts der abebbenden Welle da zuvor. Das war schon in Ordnung. Und auch, dass man so langsam in der Spätphase der Pandemie auch ein bisschen dem Virus die Tür aufmacht, dass es also schon Infektionen geben kann. Allerdings war in diesem ganzen Szenario nicht vorgesehen, dass wir jetzt so langsam eine sich aufbauende Sommerwelle sehen. Und die sollte uns schon Sorgen machen, auch weil es eben mit einer Untervariante von dem Omikron-Virus verknüpft ist, was auch Immun-Escape-Eigenschaften hat. Das heißt also auch Menschen nochmal infizieren kann, die kurz vorher schon eine Omikron-Infektion hatten. Und das zusammengenommen und auch was mögliche Risiken sind für nicht nur das Individuum, sondern auch für die gesamte Population, beispielsweise auch die Entwicklung von Long-Covid-Verläufen und auch doch eben anteilig schweren Verläufen, das sollten wir im Auge behalten und deswegen schon uns gut vorbereiten. Und ich finde es eigentlich ein bisschen spät, wenn wir erst im September dann die nötigen Beschlüsse fassen, finden die Bundesländer übrigens auch, denn die müssen das Ganze ja dann umsetzen, sodass man also bereits jetzt sich Gedanken machen sollte, was für Szenarien kommen. Und diese Einstellung hätte schon immer Jod gegangen, die geht eben nun mal in einer Pandemie nicht so gut, sondern wir müssen uns auch auf Szenarien vorbereiten und das in der Tat durchaus auf Vorrat, dass wir schnell reagieren können. Und das macht eben die Prävention aus, wenn wir wieder so agieren und wir sind gut vorbereitet und haben das alles gut im Griff und so weiter. Und dann handelt aber das Virus eben anders und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Dann haben wir
ein Problem. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, die Frage war, sind wir zu sorglos, würden Sie dann mit Ja beantworten?
Ja, also wenn wir jetzt wieder sehenden Auges in eine sich aufbauende Welle reingehen und einfach mal abwarten, was passiert, dann ja.
Es gibt ja im Zusammenhang mit der Diskussion, wie man auf die Pandemie reagiert, was die richtige Reaktion, die richtige Verhaltensweise, auch die richtige gesetzliche Regelung ist, ein Zauberwort. Ich nenne es jetzt mal hier, bevor es jemand anders sagt, Eigenverantwortung. Wie weit ist es denn mit unserer Eigenverantwortung in dieser Frage bestellt?
Also ich finde, die Eigenverantwortung ist wichtig, übrigens aber auch die Verhältnismäßigkeit, das sagt schon unsere Verfassung. Man darf nicht mehr als unbedingt notwendig auch in die Freiheit der Menschen eingreifen. Das ist nicht irgendeine Frage von Geschmack oder Wohlwollen, sondern ein Verfassungsgebot. Manche, wie Herr Kretschmann, die haben offenbar ein bisschen Entzugserscheinung vom Ausnahmezustand, würde ich mal sagen. Ich flirte nicht mit dem Ausnahmezustand, sondern für uns Freie Demokraten ist ganz wichtig, einen Unterschied klarzumachen zwischen einer klugen und entschlossenen Pandemiebekämpfung einerseits, die brauchen wir, die Maßnahmen, die unbedingt nötig und auch nachweislich wirksam sind, und andererseits zu einer Gewöhnung an ein Übermaß staatlicher Eingriffe. Und das ist leider zu beobachten bei einigen, so eine schleichende Gewöhnung. Und ich finde, die Länder tun übrigens gut daran, einfach ihre Hausaufgaben zu machen. Es hindert niemand, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten daran, zum Beispiel für die Schulen gerne an angemessenen Hygienekonzepten schon zu arbeiten für den Herbst und vieles mehr. Da kann ich mich eher daran erinnern, zum Beispiel an den Beginn der Pandemie, dass da viele Wochen Schulschließungen waren und man hat die Zeit nicht genutzt, um sich vorzubereiten auf die Zeit, wenn die Schulen wieder geöffnet werden können. Und so vieles, was jetzt verwaltungspraktisch getan werden kann, kann man schon heute tun. Und ganz entscheidend ist übrigens, dass wir den Blindflug beenden bei den Daten. Auch da können gerne die Akteure in den Ländern und in den Verwaltungen schon mal was dafür tun, dass wir zum Beispiel zu den taggenauen Daten schneller kommen, damit wir das Pandemiegeschehen nicht immer erst mit Zeitverzögerung abbilden. All das kann man gerne tun, aber gleichwohl ist wichtig, dass wir als Gesetzgeber im Bundestag evidenzbasiert handeln und die Erkenntnisse ernst nehmen und abwarten.
Also das mit den Daten, dass wir den Blindflug in Sachen Daten beenden, das hat ja was mit Digitalisierung zu tun. Das prognostiziere ich mal, wird noch etwas dauern. Ganz kurz noch, der Flirt mit einem Ausnahmezustand, das merke ich mir, diese Bemerkung. Frau Schneider, Eigenverantwortung, die kann man ja nicht nur beanspruchen oder darf nicht nur beanspruchen, man muss sie auch leben. Wird sie gelebt? Denn das heißt ja auch, ich könnte, Sie haben gerade gesagt, die Masken seien nicht so wichtig, zum Beispiel in Innenräumen, wo es ein bisschen kuschelig wird, tatsächlich eine Maske aufziehen. Das wäre ja auch eine Form der Eigenverantwortung.
Ja, also zwei Dinge vielleicht. Erstens, man lernt Eigenverantwortung ja nicht, wenn man es nicht lernen muss. Also man kann ja nicht irgendwie zwei Jahre lang den Leuten jede Entscheidung abnehmen und dann sagen, so, wo ist jetzt eure Eigenverantwortung? Es wird immer Menschen geben, die sich nicht verantwortlich verhalten, weder sich selbst gegenüber noch anderen. Aber es kann halt nicht sein, dass alle anderen unter deren Geiselhaft dann leiden. Und ich sage übrigens nicht, dass Masken nichts bringen. Ich bin sehr gespannt auf diesen Expertenbericht. Ich gehe schwer davon aus, dass sie in Innenräumen was bringen, also im Sinne von, wenn wirklich Menschenmassen zusammenkommen, alles in Ordnung. Aber auch die Aussage von Menschen, die das so bagatellisieren, ja, ist doch nicht so schlimm, dann tragen wir halt eine Maske. Also ich weiß es nicht. Ohne da jetzt irgendwie in die Oh mein Gott, Maske ist so schlimm Kategorie zu rutschen, ich möchte es nicht machen, wenn ich es nicht will. Und deswegen hätte ich gerne die Evidenz dafür, dass es was bringt. Und dann würde ich mich dran halten. Aber das ist ja eine Regel dann, wo wir Daten dazu haben. Und das ist übrigens das größte Problem. Wenn jetzt auch zum Beispiel Herr Lauterbach sagt, er will eine Impfkampagne starten und so. Finde ich spannend. Er hat die Impflücke irgendwie gefunden, ohne die Daten dafür zu haben. Wir wissen nicht, wie viele Menschen genesen sind oder wer jetzt eigentlich geimpft ist. Und also alles sehr schwierig. Und solange man das nicht hat, hat auch Henrik Streck gesagt, er würde mal eine Studie durchführen dafür, um zu sehen, wo ist die Immunlücke, wen müssen wir ansprechen. Und das vorher brauchen wir über andere Dinge nicht reden.
Herr Miewe, Sie haben vorhin gesagt oder auch darauf hingewiesen, der Sachverständigenrat der Bundesregierung wird ja Ende des Monats eine Bewertung der bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen vorlegen. Ich wage mal die Prognose, jede Partei würde genau das rauslesen, was zu ihren inhaltlichen Überzeugungen so richtig gut passt. Kann man dieses Ergebnis, dieses Gutachten dann wirklich als Blaupause für die Diskussion im Herbst nehmen?
Das Gutachten, was uns erwartet, wird noch mal ganz klare Fakten auf den Tisch legen. Ich glaube aber auch, wir dürfen dieses Gutachten nicht zu hohe Erwartungen haben. Ich glaube nicht, dass fundamental Neues auf den Tisch kommen wird, denn einige Sachen wissen wir jetzt schon.
Für den Bundesjustizminister schon, der sagt, er liest das durch und dann erst trifft er eine Entscheidung. Also er scheint auch mal nicht zu ahnen, was da drin steht.
Nein, es ist absolut richtig, dass wir sagen, wir warten dieses Gutachten ab und dann entscheiden wir. Das ist richtig. Ich warne nur davor, zu denken, dass da jetzt komplett andere Sachen rauskommen als das, was wir schon wissen. Und ein paar Sachen gibt es da. Und was wir schon wissen beispielsweise ist, dass Impfungen grundsätzlich helfen gegen einen schweren Krankheitsverlauf. Und deshalb haben wir in dem 6-Punkte-Plan von Herrn Lauterbach drin, dass wir zum Herbst nochmal eine Impfkampagne fahren, wo wir nochmal informieren, aufklären und insbesondere auf die gefährdeten Gruppen nochmal zugehen und sagen, lasst euch impfen.
Sie waren ein Befürworter der allgemeinen Impfpflicht ab 18. Werden Sie das nochmal vorschlagen und vielleicht versuchen, Frau Teuteberg für diesen Vorschlag zu begeistern?
Das Thema Impfpflicht ist vom Tisch. Was wir aber in dem Gesetzentwurf mit drin hatten, und da bin ich mir mit Frau Teuteberg absolut einig, ist, dass wir die Datenlage verbessern müssen. Und wir hatten in unserem Gesetzentwurf drin, dass wir sagen, wir machen eine digitale Impfdatenerfassung, um dann auch sagen zu können, wir wissen, wer geimpft ist, wer nicht, wie ein gewisser Status ist, um dann auch individuell Menschen ansprechen zu können. Das ist nämlich ein Weg, der in anderen europäischen Ländern, beispielsweise in Portugal, zum Erfolg geführt hat. Und um beim Thema Daten zu bleiben, denn ich bin auch gleichzeitig im Digitalausschuss, da machen wir schon einiges, zusammen mit dem Minister und mit dem RKI beispielsweise, wo wir auf der einen Seite schauen, dass bessere und strukturierte Daten aus den Krankenhäusern zu den Bettenbelegungen über das System DEMIS, wo jetzt nach und nach alle Krankenhäuser angebunden werden, zentral zum RKI kommen. Das ist ein Baustein. Auf der anderen Seite hat das RKI ein sogenannte Syndromic Surveillance eingeführt, wo man auf verschiedenen Wegen noch mal zusätzlich Daten sammelt über die Arztpraxen, über teilnehmende Krankenhäuser und über ein freiwilliges System, wo Bürgerinnen und Bürger in Deutschland Daten spenden können. Und da arbeiten wir dran, Schritt für Schritt die Datenbasis zu verbessern und Maßnahmen viel zielgerichteter dann auch umsetzen zu können.
Gar nicht so einfach, die Unterschiede zwischen Linda Teuteberg und Ihnen herauszuarbeiten in dieser Sendung. Ich versuche es nachher dann nochmal. Herr Ulrichs, es gibt ja immer wieder die Forderungen von den Ländern, vor allen Dingen auch aus der Opposition heraus, zum Teil auch in der Ampel, das Infektionsschutzgesetz, das ja im September ausläuft, doch weiterzuführen, möglicherweise sogar in einer kritischen Situation zu verschärfen. Fragen wir mal die andere Seite des Infektionsschutzgesetzes ab und diese Corona-Schutzmaßnahmen, die jetzt gerade evaluiert werden. Welche Übertreibungen hat es denn da gegeben? Wo sind Schutzmaßnahmen in den letzten 2,5 Jahren überzogen gewesen? Auch aus Sicht eines Wissenschaftlers.
Na, vielleicht nicht. Ich würde es auch gar nicht so nur auf Übertreibungen reduzieren, sondern auch auf Maßnahmen, die absolut nicht sinnvoll waren, wie zum Beispiel Grenzschließungen oder dass einzelne Bundesländer vorgeprescht sind und Maßnahmen durchgesetzt haben. Andere haben das nicht gemacht und dann gab es dann so Schaukelbewegungen und auch die Mobilität der Bevölkerung hat sich dann da entsprechend angepasst. Also das sind ganz viele Dinge, wo wir wirklich genau analysieren müssen, was ist schiefgelaufen. Das machen wir ja schon die ganze Zeit und was wir aber eben umgekehrt auch sagen können, da kann man jetzt natürlich noch eine Woche warten, bis dieses Gutachten jetzt rauskommen wird, aber es ist ziemlich eindeutig klar, Masken tragen bringt etwas, vor allen Dingen in Innenräumen und Impfen bringt auch etwas. Und wenn man das jetzt vielleicht nicht wartet, bis die Sommerpause vorbei ist, sondern bereits jetzt die nötigen Vorbereitungen dafür trifft, dann wäre das durchaus sinnvoll. Ich wundere mich auch so ein bisschen, warum die Impfkampagne erst im Herbst starten soll. Denn jetzt baut sich gerade eine Sommerwelle auf und die wird nicht einfach wieder auf Null gehen. Und dann kommt irgendwann schön zeitversetzt und mit ausreichend Zeit zur Vorbereitung die Herbstwelle und dann können wir ja noch impfen. Das ist nicht so richtig zielführend, sondern man sollte jetzt auf die Leute zugehen mit verschiedenen Maßnahmen, in der Tat. Also direkt ansprechen, das Impfangebot machen. Die Impfzentren stehen zum Teil jetzt immer noch leer rum. Die könnte man jetzt gut nutzen und dann vermeiden, dass wir wieder so einen Peak bekommen von Nachfrage. Dänemark zum Beispiel hat jetzt angeboten für alle die vierte Impfung ab 50. Das sind Sachen, die man auch jetzt schon gut kommunizieren könnte und vorbereiten.
Für Deutschland die vierte Booster-Impfung jetzt und weil die ja noch nicht der richtige Impfstoff ist für die neuen Varianten, dann im Herbst eine fünfte?
Das wäre durchaus denkbar, ganz genau. Da sind dann wieder so viele Wochen und Monate dazwischen, dass das dann durchaus einen Sinn hat, nochmal zu boostern. Das Immunsystem braucht schon den Abstand, um dann nochmal wieder aufgefrischt zu werden, das ist klar. Und in der Tat, ein Omikron-spezifischer Impfstoff ist natürlich prima, wenn dann da auch eine erhöhte Schutzwirkung auch gegenüber den Untervarianten zu erwarten ist. Umgekehrt schützen aber auch die bereits zugelassenen Impfstoffe sehr zuverlässig vor schweren Verläufen und mindern auch das Risiko für einen Long-Covid-Verlauf.
Wir müssen lernen, mit Corona zu leben, hört man immer wieder. Das wird uns nicht verlassen. Blöd ist das ja nur für den Lerneffekt bei denjenigen, die die Covid-Erkrankung nicht überleben. Machen wir es uns da manchmal auch zu leicht? Oder ist das wirklich eine Frage, dass man sagt, gut, das ist jetzt unser Schicksal und Corona bleibt und dann müssen wir eben, wir können nicht ewige Zeiten solche harten Schutzmaßnahmen, solche Abwehrmaßnahmen in der Gesellschaft
Das schließt sich nicht aus. Also vor allem, was würde das bedeuten, wenn wir sagen, nein, wir lernen nicht damit zu leben, dass wir für immer eben abgeschottet sind und versuchen, Zero-Covid durchzuziehen, was nicht funktionieren wird, wo wir wieder zu einem Datenproblem werden, weil wer mit und an Corona stirbt, wissen wir auch nicht wirklich. Das finde ich übrigens das Schwierigste. Unabhängig davon, dass jeder Tote ein zu viel ist, ich glaube, da sind wir uns eh alle einig, aber natürlich müssen wir mit dem Virus leben lernen. Also und wie schwer es zurückkommt, und da frage ich mich wirklich, wir sitzen in so einem Hamsterrad und hat weder die Politik noch viele Deutsche irgendwas dazugelernt in diesen 2 Jahren, weil eben als Marco Buschmann Ende letzte Woche am Wochenende ja nur meinte, er würde das gerne abwarten, was herauskommt bei der Evaluierung, das Normalste der Welt, um dann verhältnismäßig agieren zu können, hat einen Shitstorm geerntet. Um Gottes Willen wieder diese FDP mit ihrer Freiheit und wie dumm ist das und so. Und ich denke, ist doch ein Wahnsinn. Also das kam aber eben aus der Bevölkerung. Gut, jetzt abstrahieren wir mal und hoffen, dass Twitter nicht die Welt ist und auch schon gar nicht Deutschland. Aber trotzdem, diese Wut, und die da ist, also das ist ja nicht nur die Politik, die da vorprescht, gibt es offensichtlich auch einen großen Teil der Bevölkerung, die sofort wieder leicht in Panik versetzbar ist. Und da denke ich, wenn jetzt die Zahlen steigen, und zwar nicht nur die Inzidenzen, sondern auch vielleicht die Hospitalisierungen und schweren Verläufe, dass das sehr schnell wieder in dasselbe Muster verfällt und wir uns im selben Herbst wiederfinden. Und das finde ich eigentlich Wahnsinn in Deutschland. Ich meine, wir sind ein hochentwickeltes Land, Gott sei Dank.
Also Marco Buschmann sagt abwarten. Ja. Timo Ulrichs, Frau Teuteberg, sagt, eigentlich müssten wir schon mehr unternehmen, zum Beispiel impfen, Kampagnen starten für den Herbst, also präventiv sein.
Der Justizminister spricht über Gesetzgebung. Er hindert niemanden daran, dass man in seiner eigenen Verantwortung dafür sorgt, dass die eigene Schule, Behörde, Pflegeeinrichtung sich schon heute um Hygienekonzepte kümmert, darum, dass das Testen funktioniert und vieles mehr. Also mir scheint, diese Pandemie ist zum einen doch eigentlich, das hat sich ja an vielen Stellen gezeigt, auch der Verfassungsschutz, wenn ich als Innenpolitikerin mit dem Thema befasst bin, sagt, das ist ja irgendwo auch eine Prüfung für unsere Fähigkeit, mit Ungewissheit, mit Komplexität umzugehen. Gerade deshalb sind Verschwörungserzählungen ja leider auch stark im Umlauf. Aber auch in der politischen Debatte gibt es doch diese Sehnsucht, ständig zu vereinfachen und ständig irgendwie von Vorsicht oder Fahrlässigkeit als falschen Alternativen zu sprechen. Und so ist es doch nicht. Wir müssen doch mit auch einer komplexen Situation verantwortungsvoll umgehen. Und dazu gehört jetzt zum Beispiel übrigens, dass eigentlich mindestens genauso wichtig wie manches, was jetzt eher übereilt gefordert wird, zum Beispiel übrigens ist auch, dass die freiwillige Grippeimpfung zu forcieren. Es kommt eine Grippewelle auf uns zu. Es sind jetzt eher viele Menschen in den letzten 3 Jahren haben sich nicht mehr immunisieren lassen gegen Grippe, die es vielleicht sonst ohne die zusätzliche Corona-Pandemie getan hätten. Und für das grundsätzliche wichtige Ziel, dass wir zum Beispiel die Intensivkapazitäten nicht überlasten im Herbst und im Winter und tatsächlich Todesfälle vermeiden, ist für viele Menschen mit Risikoprofil eher auch die Grippeimpfung jetzt eine sehr wichtige Sache. Für all das kann man gerne etwas tun, daran hindert einen niemand. Aber wir müssen, glaube ich, eben aufpassen, nicht tatsächlich in so einen Panikmodus zu kommen, wo jetzt Maßnahmen gefordert werden, deren Schaden offensichtlicher ist, als dass ihr Nutzen schon bewiesen wäre. Und da sollten wir einfach besonnen und gleichzeitig entschlossen vorgehen. Wir haben schon viele Dinge manchmal sehr schnell beschlossen. Wenn die Vorbereitung stimmt, wenn man Daten, Erkenntnisse hat, vernünftige Anhörungen gemacht hat und die Lesung im Parlament durchführen kann. Und das kann man bei 2 Sitzungswochen, wo auch noch mal eine Woche dazwischen ist. Also da kann man substanzielle, sorgfältige Entscheidungen treffen. Und das sollten wir auch tun.
Die Länder, darf ich dazu ganz kurz einhaken? Also das ist ja so nicht ganz richtig, denn bisher hat die Politik immer nur reagiert. Als die Welle schon sich aufgebaut hat, dann wurden erst noch Maßnahmen getroffen. Aber so eine Pandemie ist eigentlich nur gut bekämpfbar, wenn man vorausschauend plant und sich auf Eventualitäten einrichtet. Wir wissen eben nicht, wie die Herbstwelle werden wird. Es könnte gut gehen. Und diese Variante BA5, die macht halt nur leichte Verläufe und auch nicht so viele schwere. Alles in Ordnung. Aber es kann auch das Szenario geben, dass es schwerer wird. Und wenn wir dann erst aufwachen und sagen, oh, ist ja doch ein schwererer Verlauf dieser im Herbst zu erwartenden Pandemiewelle, jetzt müssen wir was tun, dann sind wir nicht vor der Welle, sondern dann ist die Welle schon da. Und es ist ja nun mal so mit exponentiellem Wachstum, das geht dann recht schnell. Und ich weiß nicht, wie schnell Ihre Sitzungswochen und Entscheidungswege sind, aber es ist hier eben auch der Bund, die Bundesebene gefragt, nicht nur die Länder. Man kann natürlich alles schon dann sagen, sollen die mal machen. Aber wir haben ja gelernt, dass auch gerade im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes hier wichtige Rahmengebungen sein sollten. Das wird ja jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, vorbereitet. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass es dann auch schnell und eben vorausschauend einsetzbar ist.
Herr Ulrich, wenn ich darauf eingehen darf, diese Vorbereitung, die läuft ja gerade. Es ist nämlich so, wie es meine Kollegin beschrieben hat, wir sind jetzt schon in einem sehr besonderen, faktenbasierten Arbeitsmodus. Und diese vorbereitenden Maßnahmen, die Sie fordern, hat unser Minister letzte Woche schon in Abstimmung mit seinen Kolleginnen und Kollegen vorgelegt. Er ist aktiv dabei, die Impfkampagne vorzubereiten. Er hat entsprechend Impfstoff eingekauft. Er ist dabei, die Teststrategie zu überarbeiten. Und diese stimmt er im Übrigen heute und morgen auf der laufenden Gesundheitsministerinnenkonferenz ab mit den Ländern, damit auch die Länder mit dem Bund an einem Strang ziehen und
aber
wir vorbereitet sind.
Aber die ja zum Teil schon Sturm laufen gegen das,
Nein, sie laufen nicht Sturm, sie stellen Forderungen. Sie fordern bestimmte Dinge, das ist auch in Ordnung. Und wir kennen ja auch unsere Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin. Und dieser Aushandlungsprozess, auch was Kosten angeht, was Aufgabenverteilung geht, das ist auch nichts Neues. Das kennen wir auch von anderen Themen. Und das findet heute und morgen auf dieser Konferenz statt. Und das ist gut so, denn wir brauchen diesen 7-Punkte-Plan von Karl Lauterbach. Der ist bereit. Wir sind bereit, für die verschiedenen Szenarien, die uns auch der Expertenbeirat skizziert hat, zu reagieren. Und es ist absolut richtig, nicht jetzt sofort mit einem ganzen Feuerwerk loszuschießen, sondern wir müssen die Maßnahmen vorbereiten, um dann je nach Szenario adäquat agieren zu können. Und das ist der richtige Weg.
Was bedeutet das fürs Infektionsschutzgesetz? Das läuft ja am 23. September aus. Sollte man das einfach so inhaltlich fortschreiben? Es gibt ja darüber auch Diskussionen. Besteht ja die Befürchtung, dass man dem Infektionsschutzgesetz die Zähne zieht?
Wir haben dafür einen ganz klaren Plan. Und der lautet, dass wir zum 30. Juni ein Gutachten des Sachverständigenrates bekommen, der uns nochmal ganz klar daten- und faktenbasiert aufzeigen wird, welche Maßnahmen wie wirken. Anschließend werden sich die Mitglieder der Koalition zusammensetzen, das bewerten und einen Vorschlag machen, wie das Infektionsschutzgesetz weiterentwickelt wird.
Da ist man sich jetzt schon einig. Das hat ja Karl Lauterbach schon bekannt gegeben.
Über diesen Arbeitsmodus sind wir uns absolut einig. Und ich finde es auch ehrlich gesagt professionelles so zu machen. Denn was der Expertenbeirat von uns auffordert, ist eine klare, einheitliche Kommunikation der Politik. Und dazu ist es notwendig, einen Meinungsbildungsprozess durchzuführen anhand von Daten und Fakten, die man möglichst auch nicht wochenlang in der Presse austrägt, sondern sich zusammensetzt und einen gemeinsamen Vorschlag macht.
Das,
und
das passiert. Plan ist, Herr Ulrichs, beruhigt Sie das?
Naja, wenn ich von dieser vielen Besonnenheit hier höre, dann kann ich ja ganz zufrieden sein. Aber also ich wollte jetzt tatsächlich auch gar nicht das in Frage stellen, sondern nur darauf hinweisen, dass wenn Sie das so vorbereiten, dass Sie dann ja wieder, Sie haben es ja auch gerade selber gesagt, dann reagieren auf die entsprechenden Szenarien. Aber die bauen sich ja jetzt schon auf. Und wenn wir verhindern wollen, dass da noch weitere Opfer mit hinzukommen und auch diese Long-Covid-Verläufe gehören mit dazu, finde ich, dann sollte man eben jetzt in dieser Zeit handeln und nicht erst, wenn wir wieder ganz viele hohe neuinfizierten Zahlen haben, hohe Hospitalisierungsraten, Todeszahlen. Ich verstehe auch gar nicht, wir haben pro Tag immer noch 100 Menschen etwa, die an oder mit dem Virus, das ist eigentlich auch gar nicht so erheblich, versterben. Das scheinen wir jetzt so als Kollateralschaden hinzunehmen. Und wir haben über 500.000 Menschen in Deutschland, die an Long-Covid leiden. Wenn da nicht noch mehr dazukommen wollen, müssen wir uns überlegen, wie kann man das verhindern und eben sinnvoll den Rahmen dafür schaffen auf Bundesebene und zusammen mit den Ländern.
Aber was soll das konkret bedeuten? Meinen Sie, dass es Maßnahmen, die jetzt nicht möglich seien, nach dem Infektionsschutzgesetz vor dem 24. September konkret verhängt werden müssen? Weil ansonsten haben wir die Möglichkeit. Wir haben in den zwei Sitzungswochen können wir das, was in den zwei Monaten davor im gesamten Juli, August in Kenntnis des am 30. Juni vorgelegten Berichtes dann vorbereitet, formuliert werden kann, kann dann in zwei vollen Sitzungswochen mit noch mal einer Woche dazwischen zum Nachdenken beschlossen werden. Insofern werden Ende September die eventuell notwendigen Veränderungen in Kraft sein. Deshalb, selbst wenn man ganz klar sagt, es kann da im Oktober willkommen, dann verstehe ich noch nicht ganz, warum das jetzt nicht überzeugend sein soll, da jetzt die Gesetzgebung auf dieser Basis zu machen.
Das halten Sie aber für möglich, sollte es bereits verheerende Zahlen im September geben, dass dann der Bundestag tatsächlich ein sehr viel verschärfteres oder sehr viel schärferes Infektionsschutzgesetz dann verabschiedet aufgrund der Lage. Sie sagen ja, wir müssen sehen, was bis dahin passiert. Wir haben diesen Bericht des Sachverständigenrates und dann entscheiden wir in den zwei
Wochen. Die Frage ist ja, in welcher Logik wir hier vorgehen. Also ich kann mich noch erinnern an den Sommer 2020, wo übrigens auch selbst Karl Lauterbach im Rückblick gesagt hat, er hat unterschätzt, wie stark der klimatische Effekt der Sommerjahreszeit ist, dass dann doch an frischer Luft, dass vieles weniger gefährlich ist und das einen erheblichen Einfluss hat auf das Infektionsgeschehen. So ernst man Infektionsgefahren nimmt und vorbereitet sein will, ist doch jetzt so ein gewisser Panikmodus darin, wenn man so tut, als müssten im Juli jetzt schon verschärfte Regelungen gelten und so tut, als wäre hier alles, als wäre überhaupt nichts in Kraft und als seien wir nicht handlungsfähig. Also deshalb, ich glaube, wir müssen da einfach wirklich aufpassen, dass wir nicht ständig so einen falschen Gegensatz aufmachen zwischen irgendwie Fahrlässigkeit oder maximaler Beschränkung auf Vorrat. Das gibt es einfach im Rechtsstaat nicht. Jetzt ist der Versuch gescheitert, diese Evaluation generell sozusagen ad absurdum zu führen oder zu verschieben. Das wollte ja unter anderem Herr Drosten. Jetzt wird versucht, ihr Ergebnis in Frage zu stellen oder vorwegzunehmen. Halten wir uns einfach an das beschlossene Verfahren und gehen da sorgfältig vor. Ich glaube, das wird auch der Glaubwürdigkeit, auch bei den Menschen, die wir mitnehmen müssen bei Maßnahmen, mehr nützen als irgendwelche übereilten Szenarien jetzt?
Ich finde, man muss ja unterscheiden. Ich finde ja, dass Sie beide sich gar nicht so widersprechen, weil es geht ja in erster Linie um Sachen, wie beugen wir vor? Also welche Maßnahmen kann man jetzt treffen? Die tun ja niemandem weh. Ob Herr Lauterbach jetzt eine Impfkampagne sofort startet, ja, fantastisch. Wen betrifft das? Also das greift in keine Grundrechte ein. Genauso eben, was wir noch so ein Beispiel, eben vorsorgen, dass eben Pflegepersonal da ist, vulnerable Gruppen schützen, Hygienekonzepte. Das sind alles Maßnahmen, die kann man sofort machen. Bitte, go for it. Aber es geht ja darum, was dann im Infektionsschutzgesetz steht. Das ist ja quasi die schnelle Eingreiftruppe, dieses Gesetz. Was macht man, wenn um Gottes Willen Zahlen explodieren? Gibt es dann eben Ausgangssperren, Lockdown, bla bla bla. Deswegen finde ich die Diskussion, deswegen würden Sie sich da eher treffen. Bei dem Gesetz geht es darum, wie stark kann man in die Freiheiten eines Bürgers eingreifen, weil wir mitten in der Monsterpandemie stecken. Aber die Vorbereitung oder die Vorbeuge, die, da bin ich ganz bei Ihnen, könnte man ja jetzt schon machen. Aber das sind doch absolut zwei Paar Schuhe.
Aber die Frage ist doch die, wir haben jetzt zweimal einen Sommer erlebt und dann folgt ein Herbst und ein Winter, in dem man sagte, Mensch, da hätten wir im Sommer aber schon wesentlich mehr tun müssen, präventiv tun müssen. Dieses Misstrauen gegenüber der Politik, das kommt ja nicht von irgendwo her. Also ist das nicht auch ein Problem, auf das jetzt gerade die Ampelkoalition, die jetzt eben die politische Verantwortung hat, auch besser reagieren muss?
Absolut, denn in der Vergangenheit sind natürlich auch Fehler gemacht worden und wir sind in einige Wellen hineingestolpert und mussten dann notfallmäßig zum Beispiel mit Schulschließungen reagieren. Wir mussten damit reagieren, dass Geschäfte geschlossen wurden. Und das sind aus meiner Sicht fatale Maßnahmen, für die es nur eine Rechtfertigung gibt, wenn man gar keine anderen Möglichkeiten hat. Nur diese anderen Möglichkeiten gibt es mittlerweile. Wir sind mittlerweile schlauer. Wir haben eine bessere Datenbasis. Und deshalb haben die Bürgerinnen und Bürger zu Recht ein Anrecht darauf, dass wir uns besser vorbereiten und besonder handeln. Und genau deshalb machen wir unsere Hausaufgaben jetzt schon. Denn Testkonzepte, Impfkampagnen, das können wir jetzt fahren, das machen wir. Daten aufbessern, das tun wir. Und genau deshalb bin ich der Meinung, sind wir jetzt deutlich besser aufgestellt als vor den letzten Wellen und können darauf dann auch bessere Antworten geben.
Wie heiß wird denn der Corona-Herbst oder Corona-Winter? Was glauben Sie, halten Sie dieses Szenario für denkbar? Heute Morgen war Spiegel Online zu lesen. Ein Gesundheitspolitiker der Koalition hat gesagt, wir müssen damit rechnen, dass möglicherweise 200.000 Neuinfektionen am Tag, Inzidenzien weit über 1.000, 200 bis 300 Tote am Tag und eine Übersterblichkeitsrate von 5-10%. Das ist durchaus denkbar. Mhm. Ich wollte seinen Namen nicht nennen, wer das war. Aber ist das ein Szenario, das denkbar ist oder wird da Panik gemacht?
Ja, es ist denkbar und hat überhaupt nichts mit Panikmache zu tun. Diesen Gegensatz machen Sie ja immer auf, Frau Teuteberg, das stimmt ja gar nicht. Sondern man muss einfach nur jetzt mal sehen, wie die ganze Sache sich gerade entwickelt. Und wir haben einen Sommer mit Lockerungen und die Leute lassen auch das Maskentragen sein und so weiter. Und es baut sich im Sommer, trotz widriger Bedingungen für das Coronavirus und seine Verbreitung, eine Sommerwelle auf. Das heißt also, da passiert etwas, was in den beiden Saisons vorher nicht passiert ist. Das müssen wir genau beobachten. Ist noch kein Grund, in Panik zu verfallen. Ganz im Gegenteil. Aber wir müssen jetzt darauf vorbereitet sein, dass da tatsächlich höhere Zahlen kommen, dass die Sommerwelle eben nicht vorher abebbt und dann irgendwann eine Herbst-Winterwelle kommen wird, sondern dass das da oben drauf gepackt wird. Und dann haben wir ziemlich schnell wieder hohe Zahlen. Und das sind ganz klare Modellierungsmöglichkeiten. Solche Zahlen sind durchaus realistisch. Ich erinnere nur daran an Spätsommer 20 und 21, wo dann immer gesagt wird, na ja, also das sind ja so hohe Zahlen. Und zwei Wochen später waren die da. Also das heißt, jetzt kann das auch alles passieren. Und ich bewundere Ihre Besonnenheit, aber ich wollte, wie gesagt, nur zu bedenken geben, so aus epidemiologischer Sicht, dass das eben auch recht schnell gehen kann. Und dass wir vielleicht jetzt schon uns überlegen sollten, dass beispielsweise das Maskentragen in Innenräumen, in Supermärkten und so weiter, durchaus jetzt schon sinnvoll ist. Einfach um die Infektionsdynamik aus der sich aufbauenden Sommerwelle so ein bisschen rauszunehmen. Das ist auch gut evaluiert und abgesichert, dass das Maskentragen wirkt und kann ein Baustein sein, hier schon mal so etwas vorbeugend tätig zu werden. Können die Länder natürlich selber machen, klar, aber noch besser wäre das, wenn das der Bund mit den Ländern zusammen beschließen könnte. Jetzt.
Ein Unglück kommt ja bekanntlich selten allein. Wir haben ja neben möglicher Corona-Pandemie Unsicherheiten jetzt im kommenden Herbst und Winter noch andere Krisen, Ukraine, Inflation, Energiepolitik, daraus abgeleitet für möglicherweise verfehlte Klimaschutzziele. Wenn jetzt zu einer Wirtschaftskrise auch noch eine Corona-Krise dazukäme mit all den ökonomischen Aspekten, also Geschäftsschließungen, Gastronomie, Hotellerie zu Kontaktbeschränkungen, können wir uns das zu einer Wirtschaftskrise auch noch leisten? Was würde das bedeuten?
Wir neigen wieder dazu, immer die Krisen so zu sortieren. Also es kam der Ukraine-Krieg und dann war Corona vergessen, sogar Umwelt war vergessen. Vor Corona war irgendwie nur Umwelt. Also dieses das Gefühl, dass wir nicht mehr sehr parallel denken können, was das angeht. Aber ja, die Politik aber
die werden sich nicht nacheinander abhandeln lassen.
Da. Eben, ja genau. Und deswegen ist ja auch irgendwie die Politik gut beraten, jetzt in Corona-Dingen ihre Sachen auf die Reihe zu kriegen, wo es noch möglich ist. So traurig das ist, alle sind ein bisschen kriegsmüde und sind gar nicht mehr so, oh Gott, wir müssen jetzt ganz viel Ukraine-News konsumieren. Deswegen sieht man, dass Corona wieder wichtiger wird. Also man sieht es ja in den Medien, es ist ein perfekter Spiegel. Nur ich würde davor warnen, bis Herbst eben zu warten, um da alles vorzubereiten, weil wenn dann wirklich die Energieprobleme kommen, die Menschen ihnen hinten und vorne das Geld fehlt und dann noch Läden schließen müssen wegen Corona, ich glaube, das hat sehr viel soziales Unruhepotenzial.
Was meinen Sie, wie sieht das möglicherweise? Gibt es da dann sozusagen eine Potenzierung von Krisen? Was bedeutet das dann auch für den Umgang mit einer Pandemiekrise?
Ja. Das bedeutet, dass wir an verschiedenen Fronten vorsorgen müssen. Wir haben jetzt schon ausführlich darüber gesprochen, wie wir vorsorgen, falls die nächsten Corona-Wellen kommen. Und wir müssen natürlich auch vorsorgen, wenn es darum geht, Energiesicherheit in Deutschland herzustellen. Auch da ist die Regierung an verschiedenen Stellen dabei zu schauen, wie bekommen wir die Gasversorgung gesichert? Wo bekommen wir Flüssiggas her? Wie füllen wir die Speicher? Das ist der zweite Baustein der Vorsorge, wenn es um Energie geht. Und genauso müssen wir vorsorgen, dass wir für die Inflation Lösungen finden, insbesondere für die Menschen, die wenig Geld haben, die von den hohen Preisen für Lebensmittel, für Sprit besonders hart getroffen sind, dass wir das abfedern. Und auch da ist die Regierung in konstruktivem Austausch, um Vorsorge zu betreiben, damit wir eben nicht eine Potenzierung dieser Krisen bekommen.
Alle diese Krisen haben eins gemeinsam, die kosten eine Menge Geld, hat der Bundesfinanzminister Christian Lindner noch so viel in der Kasse, diese ganzen Krisen zu finanzieren, weil die Pandemiekrise ist ja auch teuer. Kurzarbeitergeld zum Beispiel, Unterstützungen für Unternehmen, das hat ja auch schon sehr viel gekostet. Jetzt kommen die anderen Krisen und die ganzen anderen Kosten dazu, die Herr Mives gerade aufgezählt hat. Ist das dann noch zu handeln?
Der Staat kann auf Dauer nicht mehr ausgeben, als wir auch erwirtschaften. Und insofern muss das auch eine Ausnahme bleiben, wo wir wieder zu einer Normalität, nämlich der haushaltspolitischen Solidität zurückkehren.
Schuldenbremse.
Unter anderem, genau, die Schuldenbremse.
Das geht mit die gleichen
dabei. Wir können nur Geld ausgeben, was vorher erwirtschaftet wurde. Das fällt nicht vom Himmel, sondern es muss vorher auch von Bürgerinnen und Bürgern erwirtschaftet werden und durch Steuern eingenommen werden. Schulden sind ja sonst auch Steuern von morgen. Das muss uns klar sein. Und wenn wir Generationengerechtigkeit umfassend verstehen, und das betrifft die Umwelt- und Klimapolitik genauso wie die Finanzpolitik, ist das keine Option. Was ich wichtig finde, gerade weil wir so eine Art seriöses Multitasking betreiben müssen, weil wir verschiedene Probleme, wichtige Herausforderungen gleichzeitig angemessen bewältigen müssen, ist übrigens auch die psychische Gesundheit von Menschen wichtig. Und dass auch man da widerstandsfähig bleibt. Die Nerven sind strapaziert. Es gibt viel auch sozusagen an psychischen Problemen, Traurigkeit, angespannten Nerven, auch durch diese besondere Situation der Pandemie. Auch deshalb ist es wichtig, dass wir eben besonnen damit umgehen, dass wir das Nötige tun, aber auch darauf achten, dass es auch mal so ein bisschen Erholung jetzt von dieser Situation gibt, immer verantwortungsvoll, aber dass wir darauf achten, dass zum Beispiel, dass sich Menschen an frischer Luft im Sommer begegnen und auch mal was anderes sehen und erleben, ist auch wichtig, gerade damit wir Durchhaltefähigkeit haben und dann im Herbst und Winter sozusagen alle die Nerven aufbringen, sowohl notwendige Regeln einzuhalten, als auch die anderen Krisen zu bewältigen und jeder auch seine Verantwortung an seinem Platz wahrnimmt. Auch das ist eine ganz wichtige Sache.
Karl Lauterbach hatte ja im letzten Herbst, als er Bundesgesundheitsminister wurde, ja, das war ja eigentlich fast eine Volksabstimmung, die ihn in dieses Amt gehievt hat, war ja sowas wie der Rettungssanitäter des Landes. Sein Image hat gelitten. Er ist nicht mehr ganz so gut in der Öffentlichkeit angesehen. Können Sie sich das erklären? Geschieht ihm da Unrecht? Oder warum? Oder hat er einfach sozusagen Tribut zahlen müssen an die Zwänge eines Amtes?
Karl Lauterbach hat einen der absolut schwierigsten Jobs in dieser Bundesregierung. Und obwohl der Job so schwierig ist und von vielen Unwägbarkeiten begleitet ist, macht er einen guten Job. Und er hat auch weiterhin ein gutes Bild in der Bevölkerung in Summe. Und der Grund dafür ist ein ganz wesentlicher. Denn Karl Lauterbach ist derjenige, der dafür steht, dass fakten- und datenbasiert gearbeitet wird. Karl Lauterbach war und ist derjenige, der immer die neuesten Studien sich anguckt, der permanent mit internationalen und nationalen Expertinnen und Experten im Austausch ist, um jederzeit fakten- und datenbasiert gute Entscheidungen zu treffen. Und das macht er aus meiner Sicht von Anfang an richtig. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn er diesen Arbeitsstil beibehält und jetzt auch noch unterstützt von den Kolleginnen und Kollegen der FDP. Das macht Sinn.
Den Kolleginnen und Kollegen der FDP müssen wir noch ganz kurz kommen. Sie haben sich ja gegen ungerechtfertigte Kritik an der FDP-Politik verwahrt, Frau Teuteberg. Sie haben ein 89-jähriges Parteimitglied namens Gerhard Baum, der sich gelegentlich in der Öffentlichkeit äußert. Und der hat gesagt, die Wahlniederlagen der FDP im Frühjahr bei den drei Landtagswahlen, die hätten ihre wesentliche Ursache auch in Populismus und der Verantwortungslosigkeit in Sachen Corona. Das kommt ja, wie gesagt, aus der eigenen Partei. Gerhard Baum äußert sich zu vielem in der Politik. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?
Das ist seine persönliche Meinung. Erstens würde ich sowieso, ganz unabhängig, ob man die teilt oder nicht, Corona-Politik nicht danach machen, wie sie ankommt und irgendwie auf Wahlprognosen.
Hat aber Ihre Partei ganz schön Schrecken eingejagt, diese Wahlergebnisse.
Ja, weil die sind ja ernst zu nehmen, aber das hat weniger mit den Einlassungen von Gerhard Baum zu tun. Und wenn er seine eigene Logik da ernst nimmt, dann hätte er in der Innenpolitik zu ganz anderen Maßnahmen kommen müssen. Also mir scheint, dass da eher die persönliche Situation seine Meinung zu Corona mehr beeinflusst als die sorgfältige Prüfung anhand der Verfassungsmaßstäbe, die für Liberale aus guten Gründen ansonsten ja auch gilt. Die gilt für mich in allen Politikbereichen, dass die Freiheit nicht begründungspflichtig ist, sondern der Eingriff in die Freiheit und dass wir eine Verhältnismäßigkeitsprüfung stattfinden lassen. Und da würde ich mir wünschen, dass jeder und jede ganz unabhängig vom eigenen Fachbereich oder von der persönlichen Lebenssituation dazu steht, dass wir diese rechtsstaatlichen Argumentationsstandard konsequent anwenden. Und dann, glaube ich, gibt es viele andere Erklärungen, aber das ist mir ein bisschen zu einfach.
Frau Schneider, habe ich das richtig im Kopf, dass Herr Baum das in einer Publikation der Weltgruppe veröffentlicht hat und Sie damit herausgefordert hat?
Ich wollte unbedingt antworten.
Den Fedehandschuh aufgenommen.
Genau, er schrieb es so vom amputierten Freiheitsverständnis der FDP, fand ich fantastisch. Und ich habe ihn dann so quasi rhetorisch gefragt, ob er sich nicht in der falschen Partei fühlt, weil er wäre ein fantastischer Grüner. Er
hat das kann ich mich erinnern, 1982 haben ihn das auch manche gefragt, nachdem die sozialliberale Koalition zerbrochen war.
Bei aller Ernsthaftigkeit, und wir beschäftigen uns mit diesen Wahlergebnissen, die sind ungefähr auf dem Niveau wie in der aktiven Zeit von Herrn Baum in einem Dreiparteiensystem. Und jetzt sind sie in einem Sechsparteiensystem. Also manchmal muss man auch ein bisschen die Dinge ins Verhältnis setzen.
Kann die Impfquote noch gesteigert werden, Herr Ulrichs? Wir liegen bei, also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass sich das ja nicht genau eruieren lässt. Es gibt auch eine Dunkelziffer, wir wandeln da etwas oder tappen etwas im Dunkeln. Liegt bei knapp unter 80%.
So etwa, ja, genau.
Aber es gibt Länder, die haben 90% und 95%. Lässt sich das dahin noch steigern oder müssen wir schon mal alle abziehen, die sich als Corona-Leugner in diesem Land
kreieren? Das ist ja leider so, dass wir da eine ziemlich hohe Gruppe haben, also eine ziemlich große Gruppe in Deutschland. Wir müssen in der Tat das Thema Kommunikation schon angesprochen, also das besser kommunizieren. Und es ist wirklich sehr misslich, dass wir das Instrument in Händen haben, hier gut vorsorgen zu können mit Impfungen, das Risiko stark zu senken, dass wir überhaupt noch mal diese großen Maßnahmen im Herbst und Winter auspacken müssen, indem einfach sich mehr Menschen impfen lassen und dass man dann auch noch...
Wie kann diese Kommunikation verbessert werden?
Durch
Impfkampagnen gab es ja jede Menge.
Impfkampagnen gab es und auch, dass man wirklich auch gezielt auf Menschen zugegangen ist, das gab und gibt es ja auch, das ist ganz wichtig. Und darüber hinaus auch natürlich wirklich die Argumente der Impfgegner aufnehmen und die Gegenargumente gut und überzeugend vorbringen. Das ist auch ganz wichtig, dass man das nicht einfach unwidersprochen stehen lässt. Und insgesamt muss man eben tatsächlich auch parteiübergreifend am besten das Konzept des Impfens, nämlich dass man präventiv etwas angeht, was man sonst reaktiv mit viel, viel mehr Aufwand nur beherrschen könnte, das Konzept mal grundsätzlich vermitteln. Und das gilt auch für so etwas wie Maskentragen jetzt bei einer sich aufbauenden Sommerwelle. Das heißt, um viel Arbeit sich zu sparen, wenn die große Pandemiewelle im Herbst, Winter kommen wird, sollte man jetzt eben mit relativ wenig Aufwand etwas bewirken. Und dann wäre das mit der Impfkampagne auch jetzt schon eigentlich eine ganz sinnvolle Maßnahme.
Ich würde das Gespräch gerne noch weiterführen. Aber wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei Linda Treudeberg, bei Anna Schneider, bei Matthias Mieres und bei Timo Ulrichs. Liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Gipfel in Brüssel soll die Ukraine in die EU. Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Maya Weber. Da geht es um das gleiche Thema, das wir morgen genauer behandelt werden, nämlich eine Regierungserklärung des Bundeskanzlers zum bevorstehenden Gipfel morgen in Brüssel. Wie gesagt, wichtiges Thema, Aufnahme der Ukraine. Wann? Kandidatenstatus gleich. Wir werden sehen. Bleiben Sie bei uns.